Frauenseele, Frauenkörper. Dein Podcast für mehr Gelassenheit in Übergängen. Wer oder was hilft mir, wenn es große Veränderungen in meinem Leben gibt? Krisen oder schwere Zeiten? Wenn du dich das auch manchmal fragst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast bekommst du Informationen und Impulse, um zu verstehen, was gerade mit dir passiert. So wirst du ruhiger und kannst dein Leben wieder in die eigenen Hände nehmen. Die Impulse hierfür bekommst du von Expertinnen oder von Frauen, die hier ihre besonderen Erfahrungen mit uns teilen. Und du bekommst sie von mir. Mein Name ist Petra Drachenberg. Ich bin tiefenpsychologische Kunsttherapeutin, Fachbegleiterin für Psychotrauma und Expertin für Frauenleben mit Praxis in Berlin. Wenn du mehr über mich oder den Podcast erfahren möchtest, dann hör gerne in die ersten Folgen rein. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Freude mit einer neuen Folge von Frauenseele, Frauenkörper. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast oder vielleicht auch zum ersten Mal eingeschaltet hast zu einer Podcast-Folge in Frauenseele, Frauenkörper, die es heute besonders in sich hat. Zum einen, weil wir eine sehr persönliche Geschichte hören, aber auch, weil es wie eine kleine Fortbildung ist für alle Interessierten, für Betroffene, aber auch für Fachleute. Denn ich spreche heute mit der Psychotherapeutin und Autorin Katharina Drexler über das Thema ererbte Wunden erkennen. Wir alle haben vielleicht schon damit zu tun gehabt, je nachdem wie alt wir sind oder haben es von anderen gehört, wie das ist, wenn man was erbt. Manchmal erbt man was richtig Tolles, ja? Ein Haus vielleicht oder ein dickes Konto oder die blonden Haare von der Mama. Und manchmal erben wir Sachen, die wir nicht so gerne haben. Man kann sogar Schulden erben und muss dann und kann auch dieses Erbe ausschlagen. Und es gibt vielleicht auch andere ererbte Körpermerkmale, ne? Wie die, wie ich eben gesagt habe, die Haare oder sowas. Ja, wo wir sagen, hätte ich nicht unbedingt gebraucht, aber die haben wir. Die gehören zu uns. Nun gibt es auch auf der seelischen Ebene ein Erbe. Und wenn deine engen Bezugspersonen, die Personen, ja, die dich geprägt haben, die du, mit denen du als Kind auch viel Zeit verbracht hast, wenn die selber ein Trauma, also eine überfordernde Situation in ihrem Leben erlebt haben, kann es möglich sein, dass du davon als Kind bis ins Erwachsenenalter hinein ja auch etwas ererbt hast. Ja? Also dass du in dir, in deiner inneren Welt etwas hast, was eigentlich nicht deine eigene Erfahrung ist, aber trotzdem dein Leben prägt. Und genau darum geht es heute in dieser Folge, zu verstehen, wie kann denn sowas passieren und wie erkenne ich das eigentlich, dass etwas nicht zu mir gehört und was macht man dann eigentlich? Also es ist eine super reichhaltige Folge. Ich frage Frau Drexler eben auch, wie kam sie überhaupt dazu, sich damit zu beschäftigen, und sie erzählt einmal eine Geschichte aus der Praxis, aber eben auch die Geschichte ihres Vaters, was mir wirklich sehr ans Herz gegangen ist und die sie im Grunde, ja, aus dem heraus hat sie ihre Methode entwickelt und es ist sehr, sehr spannend. Wir sprechen eben auch darüber, woran kann man überhaupt erkennen, ob man an den Folgen einer Traumatisierung leidet, wo soll man hellhörig werden und aber auch, wie kann ich das dann unterscheiden? Ist es meine oder ist es eine ererbte? Und was macht man dann? Ich bin jetzt super gespannt, was diese Folge mit dir macht. Vielleicht hast du ein Aha-Erlebnis. Vielleicht kannst du jetzt Dinge anders verstehen, besser verstehen. Schreib doch mal gerne auf Instagram oder per E-Mail oder auch auf anderen Ebenen, wo du eben schreiben kannst, was diese Folge in dir bewirkt hat, was du darüber denkst, vielleicht auch wie deine persönlichen Erfahrungen sind. Da freuen wir uns immer über Rückmeldung. Also, jetzt erstmal viel Freude beim Anhören. Was ich noch unbedingt dazu sagen möchte, und ich habe es jetzt eben vergessen im Vorspann zu erzählen, du weißt ja, dass ich möglichst traumasensibel arbeite, dass du in diesem Podcast, in diesem Gespräch 2 oder genau genommen 3 Geschichten hörst, nur angedeutet, aber trotzdem mit ein bisschen Fantasie kann man da sehr mitfühlen. Es geht einmal um Verkehrsunfall, Kindsverlust und auch um den Krieg. Und ich möchte einfach dich einladen, für dich zu überprüfen. Erstens, wenn du es jetzt weißt, möchte ich mir das anhören oder möchte ich es mir nicht anhören? Oder du weißt jetzt, dass diese Themen kommen und spürst mal in dich rein. Und wenn du merkst, nee, das muss ich ja alles gar nicht wissen, ne? Dann kannst du einfach vorspulen oder du kannst auch von vornherein vorspulen. Also wenn ich Frau Drexler frage, wie sie zu dem Thema gekommen ist, dann holt sie aus und erzählt eben diese Geschichte. Und ich kann es nur sehr empfehlen, sich das anzuhören, weil gerade die Geschichte vom Papa sehr kraftvoll auch ist und neben dieser wirklich traumatischen Erfahrung, die er durchgemacht hat, ganz, ganz viel Power und Handlungsfähigkeit auch drin ist. Aber wichtig, achte darauf, ist es das Richtige für dich oder nicht? Und wenn du merkst, heute muss es gar nicht sein oder sowieso, dann spul einfach vor. Ich denke, das sind 5 Minuten ungefähr, die wir sprechen. Und dann kannst du auch den Rest der Folge sehr gut verstehen, auch wenn du die genauen Inhalte nicht weißt, also von diesen Beispielgeschichten. Ja, das wollte ich einfach nur noch mal vorausschicken und jetzt noch mal viel Freude. Heute spreche ich mit der Psychotherapeutin und Autorin Katharina Drexler über das Thema ererbte Wunden erkennen. Herzlich willkommen, Frau Drexler, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, herzlichen Dank, Frau Drachenberg, für die Einladung.
Ich stelle Sie einfach mal kurz vor, Frau Drexler, Sie haben eine beeindruckende Fülle an beruflicher Kompetenz, sind Fachärztin für Psychiatrie und psychosomatische Medizin. Sie haben eine Ausbildung in tiefenpsychologischer und psychoanalytisch-systemischer Psychotherapie. Das wusste ich übrigens gar nicht, dass es psychoanalytisch-systemische Psychotherapie gibt, aber man lernt ja nie aus. Und EMDR. Und Sie sind Supervisorin für Traumatherapie seit 25 Jahren in eigener Praxis und geben Seminare und Vorträge genau zu dem Thema, über das wir uns hier heute unterhalten, nämlich transgenerational weitergegebene Traumata und ihre Behandlung. Sie haben ja Medizin studiert und haben sich dann spezialisiert auf Psychosomatik und sind ja heute Psychotherapeutin. Wie sind Sie denn als Medizinstudentin mit der Psychosomatik und überhaupt dem ganzen Thema in Kontakt gekommen?
Ja, das war damals hier in Köln eine ganz lebendige Szene von Studenten, die sich in Anamnesegruppen zusammenfanden. Also man hat miteinander im Rollenspiel geübt, die Anamnese wirklich gut zu erheben.
Ach, super.
Weil es in jeder Vorlesung hieß es, 80% der Diagnose mindestens kann man stellen durch eine gute Anamnese und eine gute körperliche Untersuchung. Aber wir haben nie gelernt, wie man eine Anamnese erhebt. Also es war totaler Widerspruch. Das wurde halt gesagt und dann ging es um Laborwerte, apparategestützte Diagnostik. Und das hat uns Studenten sehr beschäftigt, wie wir das denn lernen können. Und deswegen gab es gerade in Köln, ich weiß jetzt nicht, wie es an anderen Unis war, ich war vorher in Bochum, da gab es das nicht. Aber in Köln gab es ganz lebendige Anamnesegruppen. Und wir wurden dann eben auch unterstützt, zum Teil von der Psychosomatik in der Uni Köln. Und je mehr man einsteigt in darin, eigentlich einen Menschen kennenzulernen mit seinen Herausforderungen, mit Erkrankungen, mit Geschichte, umso natürlicher ist es eben, biopsychosozial zu schauen.
Ja.
Und insofern lag dann die Psychosomatik sehr nahe. Ja.
Also das war Ihnen dann einfach, also Sie merkten, das ist interessant, da möchte ich eigentlich in die Richtung, möchte ich weiter.
Genau. Und dann habe ich im PJ Psychosomatik gemacht. Nicht in Deutschland, sondern in Bern am Inselspital, wo ich eine fantastische Betreuung hatte. Professor Adler, der damals dort gearbeitet hat und die Klinik geleitet hat. Und das hat mich einfach begeistert und entzündet.
Ja, ich finde ja tatsächlich auch, wenn sich ein Arzt, eine Ärztin Zeit nimmt, und damit meine ich eher qualitative Zeit, es muss jetzt gar nicht so unendlich lange sein, aber wirklich da zu sein, dann ist es fast automatisch, dass man ganzheitlich hinschaut, ne? Und dann
Absolut.
wahrscheinlich, wenn man gut geschult ist, als Medizinerin, ja, dann auch guckt, was passt denn jetzt am besten zu der Person, wenn man mehrere Optionen hat. Und zur Psychotherapie, wie ging es denn dahin, dass Sie jetzt in eigener Praxis sind? Das ergab sich
Ja.
vielleicht, aber vielleicht gab es ja auch irgendein, weiß ich nicht, Erweckungserlebnis oder irgendwas, wo Sie gesagt haben, jetzt.
Ja, ich war lange Oberärztin, bevor ich mich niedergelassen habe. Das hat mir auch viel, viel Freude gemacht, im Team zu arbeiten. Das muss ich wirklich sagen. Und dann gab es aber einfach, also da sind dann manchmal ja auch praktische Gründe mitentscheidend. Es gab 2000, als ich mich niedergelassen habe, Sonderzulassungsplätze für die Niederlassung. Vorher war das zu gewesen und dann gab es zunächst mal Plätze für psychologische Kolleginnen und Kollegen. Und zeitgleich wurde aus Fairness- oder Kontingenzgründen, das weiß ich gar nicht so genau, wurden auch ärztliche Niederlassungsplätze frei für Psychotherapie beziehungsweise eben Psychosomatik und Psychotherapie. Das ist ja Einfacharzt. Und dann habe ich die Niederlassung gewählt, weil das eine große Chance war und ich habe es nie bereut. Ich bin
Ja.
sehr gerne selbstständig.
Ja. Das ist eben nicht so einfach. Wenn man nicht drinsteckt, weiß man es nämlich gar nicht. Ne? Man denkt, boah, ich studiere Psychologie und dann werde ich mal irgendwann, ne, selbstständig eine eigene Praxis haben. Und dazwischen liegt ja einiges. Und als letztes, wenn man dann alles dazu hat, eine Kassenzulassung, die es ja nicht so häufig gibt. Was würden Sie denn der Studentin Katharina von damals mit der Erfahrung von heute raten? Oder vielleicht auch allen Studierenden, die jetzt sozusagen vielleicht da an der Stelle sind.
Ja, ich glaube, da bin ich meiner Mutter sehr dankbar, weil sie mir das tatsächlich auch schon als ganz jungen Menschen geraten hat. Und insofern muss ich das der jungen Katharina gar nicht raten, aber ich gebe es gerne allen weiter. Folge der Begeisterung.
Ja.
Es war damals, ich komme eigentlich aus einer Ärztefamilie, insofern könnte man denken, Medizin hätte nahegelegen. Aber meine beiden Onkel, die Ärzte waren, mein Opa auch, der hat mich da auch eher gefördert, aber die beiden Onkel sagten, ach, die Bedingungen sind so viel schlechter geworden und studier lieber was anderes. Und meine Mutter hat mich immer darin unterstützt, dass ich dem folgen soll, was ich gerne mache. Das
Ja.
ist ein sehr guter Wegweiser, meiner Erfahrung nach.
Auf alle Fälle. Das kann man ja wirklich übertragen auf alles, weil wenn ich, ne, für was begeistert bin oder ja, Freude empfinde, dann das ist wie der Treibstoff, den ich brauche, auf dem Weg zu bleiben. Ne? Dann ist es
Ja.
ja nicht von heute auf morgen. Sondern das ist ja oft ein langer Weg und ja, das, wenn man immer wieder sich interessiert dafür und das einfach gerne macht, dann ja, hält man auch einfach durch, ne? Und ein Beruf, der Spaß macht, da spreche ich jetzt mal aus eigener Erfahrung, das ist einfach für das, was ich gerne mache, was ich gut kann, sozusagen damit einfach mein Leben finanzieren zu können, das ist ein riesengroßes Geschenk.
Ich
Und
auch.
natürlich in unserem Falle dann auch noch Menschen zu helfen, das kommt auch gut. Jetzt sprechen wir ja über ererbte Wunden. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich mit dem Thema befasst haben?
Ja, also da gibt es sozusagen zwei Stränge. Der eine Strang ist, dass ich tatsächlich 2003 mit einer Patientin erstmalig wissentlich auf eine ererbte Wunde gestoßen bin. Die war zu mir gekommen, weil sie als junge Frau einen schweren Verkehrsunfall überlebt hatte. Da war sie als Fußgängerin auf dem Zebrastreifen angefahren worden. Also erstens mal war dieser Unfall, dann sie ist zu mir gekommen viele Jahre später, aber sie hatte immer noch Flashbacks und Albträume. Und der Unfall quälte sie immer noch. Aber was am schlimmsten gewesen war, war, dass die Mutter sie nicht in den Arm hatte nehmen können. Lange Zeit, ich glaube 2 Jahre nach dem Unfall.
Also die Mutter hatte Schwierigkeiten, ihre Tochter zu umarmen, aus geheimnisvollen Gründen. Ja.
Ja, die waren gar nicht so geheimnisvoll, wenn man die Geschichte der Mutter kennt. Die Mutter hatte vor der Zeugung der Patientin ihr erstes Kind an einem Gehirntumor verloren. Das war ein Bruder meiner Patientin. Der ist nur gut 4 Jahre alt geworden. Und wahrscheinlich hat der Unfall meiner Patientin das Verlusterlebnis der Mutter getriggert, sodass sie wie eingefroren war und gar nicht liebevoll, fürsorglich auf ihre Tochter zugehen konnte.
Oh Mann, ja.
Das wusste ich. Also ich erhebe mit all meinen Patienten im Rahmen der biografischen Anamnese, mache ich auch ein Genogramm, also einen therapeutischen Familienstammbaum. Ne? Es war Wissen, das sie zur Verfügung hatte. In der ersten Sitzung hatten wir weil das für sie das Belastendste war, in der ersten, also traumaaufarbeitenden EMDR-Sitzung, hatten wir uns dieses Verhalten der Mutter zum Thema gemacht und in der zweiten EMDR-Sitzung den Unfall selbst. Und mitten in der Sitzung rutschte sie plötzlich in ganz andere Gefühle, saß da plötzlich tränenüberströmt, weil sie von Trauer überwältigt wurde über den Tod ihres Bruders.
Ja.
Sagte gleich, den sie ja nie kennengelernt hat, und sagte gleichzeitig, das ist nicht meine Trauer, das ist die Trauer meiner Mutter.
Ja.
Also ich bin dieser Patientin auch wirklich dankbar für deren Hellsichtigkeit, dass sie
Ja.
das so klar benannt hat. Das war so ein Moment, wo, ja, Sie kennen das vielleicht, wenn man etwas einmal erkannt hat, dann kann man es nie wieder nicht sehen.
Ja, schön beschrieben.
Ne, das so, also, oder es gibt doch manchmal diese Bilder, wo man eigentlich auf zwei Ebenen gucken kann. Und wenn man einmal beide Ebenen gesehen hat, dann hat man sie immer präsent, wenn man dieses Bild sieht. Und so war das da auch. Und mir ist dann erst bewusst geworden, durch diese Patientin, dass ich selbst auch eine ererbte Wunde in mir getragen habe, lange Jahre. Zu dem Zeitpunkt noch unversorgt. Ich hatte ab meiner Kindheit ein paar Mal im Jahr, also eine Handvoll, vielleicht auch mal 7, 8 Mal im Jahr, Albträume, in denen ich in der Regel mit mir lieben Menschen verfolgt wurde und die Gefahr bestand, also die Bedrohung bestand, erschossen zu werden. Es waren mal Pistolen, mal Dartpfeile, also das variierte. Mal wurden die mir lieben Menschen, also getroffen und starben. Mal wurde ich getroffen und dachte, ich muss sterben. Und ich bin dann jeweils aus dem Albtraum aufgewacht und hoch alarmiert. Weiß nicht, ob Sie es kennen oder manche Zuhörende werden es kennen. So wie Ameisen laufen unter der Haut, so völlige Alarmiertheit.
Ja, klar.
Ich habe einfach Reorientierung gebraucht, dann, ach, ich bin bei mir zu Hause in Sicherheit in Köln in meinem Bett.
Ja.
Und es hatte nichts mit Tagesresten zu tun. Und ich habe im Rahmen meiner Facharzt- und Zusatzausbildung viel Selbsterfahrung auch gemacht und habe Träume auch immer mal wieder mitgebracht in diese Selbsterfahrung. Die sind nie verstanden worden.
Ja.
Dabei, wenn man es einmal, wie ich vorhin sagte, wenn man einmal was erkannt hat, dann kann man es nicht mehr nicht sehen. Es ist so einfach, weil mein Vater war Ungar aus Budapest und in der Sprache der Nazis sogenannter Halbjude. Also mein Großvater war Jude, ist auch im KZ Mauthausen jämmerlich verreckt. Und mein Vater hatte das große Glück, Glück im Unglück, Das sein wurde eingezogen. Ungarn gehörte ja zum Deutschen Reich. Er ist eingezogen worden in die FLAK, und die Mechanikerschule, diejenigen, die eben in die FLAK mussten, besucht haben, die wurde zerbombt. Und dann dadurch haben dann die zuständigen Behörden gedacht, er hätte in der Mechanikerschule schon seinen ARIA-Nachweis erbracht,
Ja.
was er natürlich nicht hatte, weil er es ja nicht gekonnt hätte. Und er hat dann in der FLAG war eingesetzt, sehr stolz darauf, dass sie nie ein Flugzeug abgeschossen haben im letzten Moment.
Ja.
Immer nicht geklappt.
Ja, ich kann den Zuhörenden nur empfehlen, die haben ja zwei Bücher geschrieben, und in dem kleineren, da haben sie das beschrieben. Das ist sehr beeindruckend, dass er da, ja, wir gut wirksam war.
Ja, das stimmt. Das war, glaube ich, auch etwas, was ihm sehr geholfen hat,
Ja.
das Trauma zu verarbeiten, oder? Naja, so ganz hat er es nicht geschafft, aber damit zu leben. Und er ist dann, also 1944 im Oktober hat Horthy, das war der ungarische Reichsverweser, einen separaten, Frieden mit den Alliierten geschlossen, und das auch in der sogenannten Horthy-Proklamation übers Radio verbreitet. Mein Vater hat gejubelt, und sein vorgesetzter Unteroffizier war ein strammer Nazi. Der hat gesagt, der Horthy ist ein Landesverräter und gehört an die Wand gestellt. Woraufhin mein Vater als damals 22-Jähriger auf den losgegangen ist und es zu einer Prügelei kam, die dann aber von den Kameraden unterbrochen wurde. Also niemand ist schwer verletzt worden. Aber am nächsten Morgen, es gab dann einen Einmarsch der Nazis und eine Gefangennahme von Horthy.
Ja.
Am nächsten Morgen gab es die Gegenproklamation, dass selbstverständlich bis zum letzten Mann weiter gekämpft werden wird und weiter. Und dann hat mein Vater sich überlegt, oh, jetzt muss er desertieren, weil jetzt ist er dran. Und das hat er auch gemacht, hat noch die Geräte so manipuliert, dass die beim Einschalten einen Kurzschluss kriegen würden, und ist geflohen. Und meine Großmutter, also beide Großeltern waren engagierte Sozialdemokraten, die Großmutter aber noch mehr, war sehr vernetzt, sehr gut vernetzt, war auch im Arbeiterrat gewesen. Die hatte Kontakte, womit mein Vater echte falsche Papiere bekommen konnte. Also Originalpapiere halt nur auf einem anderen Namen. Und er und sein bester Freund Ivan haben mit diesen Papieren sich wochenlang sehr frei in Budapest bewegen können, andere falsche, also echte falsche Papiere getauscht gegen Waffen und so den Widerstand unterstützt. Und dann sind sie aber leider in eine Razzia geraten, in der einer der Kontrollierenden den Ivan kannte. Und dann sind sie gefangen genommen worden, 3 Tage verhört worden und dann zu ihrer Erschießung geführt worden. Und in den Wirren der Erschießung haben sie auch noch Platz getauscht. Und dann stand hinter meinem Vater ein ungeübter Schütze, der ihm nur den Schuss durch den Hals, also wer die Anatomie des Halses kennt, weiß, da ist so viel Lebensnotwendiges. Aber es hat nur Muskulatur durchschossen, und dann hat er ihm nochmal in den Rücken geschossen, damit die Lunge durchschossen. Mein Vater ist wieder aufgewacht und sein Freund Ivan war tot.
Ja.
Und die Träume passen natürlich eins zu eins dazu. Ich frage mich wirklich, wie konnte das nicht erkannt werden? Aber wenn man es nur, was man kennt, kann man erkennen.
Ich muss jetzt gerade erstmal selber kurz durchatmen. Wow, das ist ja wirklich eine Geschichte, ne? Und das im Hintergrund zu haben. Hat Ihr Vater eigentlich irgendwann selber mal psychotherapeutisch sich Hilfe gesucht, oder?
Ja, das ist interessant, dass Sie mich fragen. Genau das bin ich in meinem letzten Seminar auch gefragt worden. Ja, er war einmal bei einem Psychiater und Psychotherapeuten, der, das war aber, ich glaube, in den 70er, 80er Jahren,
Ja.
da gab es noch gar kein Konzept von Traumafolgestörung
Ja.
und er hat sich zu Recht nicht verstanden gefühlt. Er hat dann da, glaube ich, nur ein Gespräch gehabt.
Ja. Und das heißt, er ist irgendwie klargekommen und es könnte ich mir vorstellen, wenn ich mir so, wenn ich ein Gefühl kriege, wer Sie sind, vielleicht auch ein resilienter Mensch einfach gewesen, ne? Und hatte wahrscheinlich auch, ich meine, konnte ja ganz viel handeln auch, ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, also auch, ne, vorher und währenddessen. Ja, aber es ist spannend, ne, wie, ja, wie sich das überträgt. Ich habe schon manchmal oder vor Jahren auch schon davon gehört, von diesen, ja, Erfahrungen der Kinder und Enkel von Holocaust-Überlebenden, die dann eben auch von Zügen träumen oder von Erfahrungen, die weder erzählt wurden, noch die sie irgendwo, klar, vielleicht hatten die das irgendwo im Film gesehen, und letztlich kann man es dann, ne, wenn jetzt Bilder eine Rolle spielen, kann man es immer nicht so genau sagen, aber kann ich mir vorstellen, als sie das verstanden haben, dass sie natürlich ganz persönlich, natürlich da gut was aufarbeiten konnten, aber dass sie auch gedacht haben, ja, da bin ich bestimmt nicht die Einzige, ne?
Ja, und ich habe eben auch gedacht, mein Gott, wenn es so klar auf der Hand liegt wie bei mir und nicht erkannt wurde von den Kolleginnen und Kollegen, muss man das bekannter machen. Und 2003 gab es noch so gut wie kein Wissen über transgenerationale Traumatisierung. Sie haben es gerade gesagt, bei den Holocaust-Überlebenden Nachfahren, da gab es schon Forschung, einfach weil das ja auch so bedauerlicherweise so eine riesige Gruppe ist.
Ja.
Und gab es insbesondere in Israel, aber auch in den USA, qualifizierte, gute Forschung. Ansonsten gab es im letzten Jahrhundert eigentlich nur Einzelfallbeschreibungen. Und dass das so richtig in den Fokus auch der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt ist, das ist neu. Das ist wirklich erst in den letzten Jahren so richtig. Da hat auch wahrscheinlich Sabine Bode, zumindest in Deutschland, ganz maßgeblich beigetragen durch ihre ja populärwissenschaftlichen Bücher, die so vielen Betroffenen die Augen geöffnet haben, dass die wiederum ihre Therapeutinnen und Therapeuten gefordert haben.
Ja.
Also so ein bisschen so eine Graswurzelbewegung. Also ganz beeindruckend auch, ja, was dann da auch in Gang gekommen ist.
Wir gehen jetzt hier heute in diesem Gespräch nicht näher darauf ein, was eigentlich ein Trauma und eine Traumafolgestörung ist. Da gibt es mittlerweile auch viel Wissen und ich glaube, eine Menge Zuhörende jetzt können damit was anfangen, sollte aber jemand das erste Mal jetzt zuhören, fasse ich es mal in zwei Sätzen zusammen. Also Trauma ist eine massiv überfordernde Erfahrung, die durch Hilflosigkeit, Ohnmacht geprägt wird und eben potenziell als lebensbedrohlich erlebt wird. Und grundsätzlich ist unser Gehirn eigentlich dafür gemacht, ne, sonst hätten wir als Menschen nicht überlebt, solche Erfahrungen mit der Zeit also zu verarbeiten und gut weiterleben zu können. Manchmal gelingt es aber nicht aus verschiedensten Gründen, ne, wenn die Menschen sehr jung sind, wenn die Erfahrung sehr, sehr stark ist und so weiter und so fort. Wenn wir aber heute über Trauma reden, so ganz locker viele Leute, wird meistens eine Traumafolgestörung gemeint. Das heißt, dass man einfach so wie ihre Klientin das einfach nicht loslassen kann oder anschließend lange Zeit oder vielleicht sogar lebenslang ganz stark eingeschränkt ist. Und das heißt einfach, dass so eine Erfahrung dann eben nicht angemessen verarbeitet werden konnte und das zu körperlichen oder psychischen Beschwerden führt. Und ich kann nur empfehlen, es gibt eine Menge Bücher, aber Frau Drexlers Buch empfehle ich sowieso oder ihre beiden Bücher, weil das einfach das ganze Thema gut beschrieben ist mit den ererbten Wunden, aber sie haben eben auch kurz und knapp und gut nachvollziehbar erklärt, was ein Trauma ist, ne? Was im Gehirn passiert, wie man damit umgehen kann. Und ich werde auch in den Shownotes eine Podcast-Folge verlinken, wo ich
sehr, sehr ausführlich über Trauma gesprochen habe. Da kann man auch noch mal reinhören. Als ich meine traumatherapeutische Ausbildung gemacht habe, war ich so motiviert, dass ich das der Welt andauernd erzählt habe. Und da war das, habe ich auch ganz frisch das gleich noch weitergegeben. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Trauma, Traumafolge und eben auch das Thema transgenerational ist. Irgendwie finde ich schon auch zumindest in der Community unter dem Fachpersonal doch ganz gut bekannt. Ich bin ja viel bei Instagram unterwegs. Da habe ich das Gefühl, boah, jeder ist irgendwie traumatisiert. Ich bin selber immer hin und her gerissen, weil ich denke, es ist wichtig, dieses Wissen weiterzugeben. Aber manchmal ist es eben auch ein bisschen viel. Und es gibt Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, die sagen, eigentlich sind ganz viele psychische und psychiatrische Erkrankungen auf Trauma zurückzuführen und müssten eigentlich anders behandelt werden. Und andere Fachleute wiederum meinen, dass jetzt inflationär umgegangen wird und sagen, es ist eine Modediagnose und ja, das, ne, man soll den Begriff eben auch nicht so viel in den Mund nehmen. Wie sehen Sie das denn?
Sie haben ja vorhin sehr schön die Definition eines potenziell traumatischen Ereignisses nochmal gebracht. Das ist ein Ereignis, das uns hilflos und ohnmächtig macht, mit Kontrollverlust und Verzweiflung verbunden ist. Wenn ich einen Streit mit meiner besten Freundin habe, ist das gravierend, aber das ist kein traumatisches Ereignis. Es ist ein Ereignis, das die psychische oder körperliche Unversehrtheit von mir selbst oder von mir Nahestehenden bedroht. Oder man kann auch bei einem schlimmen Verkehrsunfall, wo man Menschen beisteht, Menschen hilft, die man nicht kennt, aber wo man sehr belastende Bilder und Geräusche sieht und hört, auch traumatisiert werden. Ja, also es muss nicht ein, deswegen relativiere ich das, es muss kein nahestehender Mensch sein, es kann auch in Extremsituationen einfach ein Mitmensch sein, der einem dann sehr nahe rückt. Auch Zeugenschaft kann traumatisieren.
Ja, wichtig.
Aber das sind Ereignisse, die wirklich existenziell sind. Das finde ich wichtig. Das ist für mich der wesentliche Unterscheidungspunkt, weil da ist nicht alles, was mich tief berührt, ist existenziell. Und das finde ich wichtig zu unterscheiden. Und ja, ich würde den Kolleginnen, also ich würde beiden Gruppen zustimmen. Ich finde, es wird zum Teil inflationär benutzt, ja, auch in der Jugendsprache.
Ja, klar. Alles triggert mich ja
Ja, genau,
auch.
alles. Und alles ist toxisch und oder traumatisch oder sehr schnell. Da finde ich, sollten wir wirklich fein definieren, weil sonst erfährt tatsächlich eine Traumafolgestörung so eine Bagatellisierung und das wird dem Störungsbild wirklich nicht gerecht. Gleichzeitig würde ich auch den KollegInnen zustimmen, die sagen, es sind viel mehr Erkrankungen durch frühe traumatische Erlebnisse, insbesondere eben die ACEs, die traumatischen Erlebnisse in der Kindheit, mit verursacht. Es gibt gerade ganz spannende Forschung dazu, wie insbesondere EMDR auch hilft bei Depressionen, bei Psychosen, bei bipolaren Störungen, indem die frühen oft Mangelversorgungen aufgearbeitet werden, wie Vernachlässigungserfahrungen. Denn auch eine Vernachlässigungserfahrung ist bei uns als extremen Nesthockern, wir sind so lange auf unsere Eltern angewiesen, ist auch eine existenzielle Bedrohung. Nicht nur das zu viel, also Gewalt und Übergriffe, sondern auch das zu wenig, die Vernachlässigung ist existenziell bedrohlich für uns.
Das heißt, wenn man das wirklich, ne, wenn, könnte man sagen, es wäre gut, wenn dann doch dieses feinere Traumawissen noch sogar ein bisschen mehr auch in die Fachkreise reinkommt. Ne?
Ja.
Ich staune eigentlich auch immer mal wieder. Also ich bin ja selber keine, habe ja keine Approbation und auch keine Kassenzulassung sozusagen. Und wenn Klientinnen kommen, manchmal auch im reiferen Alter und haben alle möglichen, ne, Therapien, schon gemacht, dass wir dann auf bestimmte Sachen kommen, die auch so logisch sind, ne, die aber eben häufig so aus dem frühen, sehr frühen Bereich sind. Ich finde auch, wenn jetzt Zuhörende so ein bisschen spüren könnte, was mit ihnen zu tun haben, sich mal zu überlegen, das jetzt nicht ererbt, sondern selbst erlebt, aber zum Beispiel auch Krankenhausaufenthalte, das habe ich relativ häufig. Kleine Kinder, die können das ja nicht verstehen. Ne? Und bei den vor 30, 40, 50 Jahren waren die, durften die Eltern weder da bleiben und manchmal nur einmal die Woche durchs Fenster winken. Ja?
Ja,
Also,
schrecklich.
was das sozusagen für Eltern und Kinder gemacht hat, also solche Sachen, ja, könnte man sich noch lange drüber unterhalten. Ich mache mal die Biege wieder zurück. Woran erkennen Menschen denn überhaupt, ob sie an den Folgen einer Traumatisierung leiden? Wo sollte man denn als betroffene oder angehörige Person hellhörig werden?
Jetzt fragen Sie nach der eigenen Traumatisierung.
Jetzt frage ich gerade noch mal nach
Ah
überhaupt.
ja, weil Sie gerade sagten,
Ja,
Sie wollten die
wir
Biege
kommen zum
machen.
Thema zurück. Sie haben recht. Wir setzen einfach sozusagen, ich setze noch mal an. Eine Frage fällt mir noch ein, bevor wir zum Ererbten kommen, nämlich woran erkennen Menschen denn überhaupt, ob sie an den Folgen einer Traumatisierung leiden, also entweder einer eigenen oder auch einer ererbten. Wo sollte man als betroffene und angehörige Person hellhörig werden?
Wenn sich Erinnerungsfragmente einmischen ins normale Leben, ja, zum Beispiel man ist bei einem Gartenfest, wo gegrillt wird, es riecht nach Feuer und auf einmal kommen Bilder des Hausbrandes, den man erlebt hat, wo man alles verloren hat. Und vielleicht sogar noch ein geliebtes Tier mit umgekommen ist, ja. Also auf einmal kommen diese Bilder wieder hoch. Die Gerüche, die Geräusche oder die Bilder. Ne, also so Erinnerungsfragmente, die unwillkürlich einschießen. Nicht, ich erinnere mich daran, wie war das denn damals? Dann ist es ja willkürlich, dann erinnere ich mich kontrolliert an etwas, das belastend war, sondern es drängt sich auf. Es kommt von alleine. Oder es kommt auch in Albträumen. Oder ich ertappe mich dabei, dass ich bestimmte Sachen vermeide. Ich habe einen schweren Autounfall erlebt und fahre dann überhaupt nicht mehr Auto, zum Beispiel. Wenn ich entweder nach einem potenziell traumatischen Ereignis so in depressive Zustände versinke, also in so einen Zustand, der so ein bisschen abgeschaltet, untererregt, oder auf der anderen Seite in so was Überwaches, ich höre das Gras wachsen, ich bin jederzeit bereit zu fliehen, zu kämpfen, wenn nötig, also in so einer, in so
Nochmal
einem
entspannen.
Hyperarousal, also so einer Überspannung, genau, dann sollte man sich Unterstützung suchen. Und genau das ist auch manchmal schwierig, weil zu unterscheiden zwischen eigenen Wunden und ererbten Wunden, weil solche Symptome, sowohl die Erinnerungsfragmente, die Albträume, die depressive Untererregungssymptomatik, die Übererregungssymptomatik, all das kann auch bei ererbten Wunden vorkommen, in der Regel nicht ganz so ausgeprägt. Und was den großen Unterschied ausmacht, ist die Inhalte dieser unwillkürlich einschießenden Erinnerungsfragmente passen nicht zu eigenen Erlebnissen, sondern zu den Erlebnissen unserer wichtigen Bezugspersonen.
Kann es eigentlich auch sein, dass ich tatsächlich in, ich sag mal, in irgendeiner Situation, die auf irgendeiner Sinnesebene sozusagen mich triggert? Das heißt, sagen wir mal, es ist Sommer und ich esse ein Vanilleeis. Und vielleicht ist es der Vanillegeruch, der irgendwie im Zusammenhang steht mit einer Sache, die, ne, für mich traumatisierend war. Kann es dann sein, dass ich auch gar nicht sozusagen, dass da Bilder einschießen, sondern dass ich auf einmal mitten in dieser schönen Situation einfach nur Angst kriege oder dass sich mein Magen zusammenkrampft, also dass es auch nur Gefühle sind oder nur Körpererfahrung und
Ja.
ich mich wundere und denke, was soll jetzt das? Es ist alles gut und dann kommt das. Das ist auch möglich.
Das ist auch möglich.
Ist wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, dann einzusortieren, ne? Aber ich glaube, man kann zusammenfassen, wenn es mir einfach immer mal passiert, dass plötzlich, ne, sowas kommt, was ich mir nicht erklären kann, ist es gut, da genauer hinzugucken. Ja.
Ja, was ich mir nicht erklären kann, weiß ich gar nicht. Also wenn man nochmal das Beispiel nimmt mit dem Brandgeruch, also diesem Grillgeruch, dann weiß man ja, ob man einen
Ja.
Brand überlebt hat. Oder man kennt vielleicht auch die Geschichten von niedergebrannten Dresden von der Oma. Ja.
Ja. Auf alle Fälle, ne? Also ich hatte mal eine, sozusagen, das fand ich sehr beeindruckend, eine Klientin, die kam in der zweiten Schwangerschaft und hatte die erste Geburt war traumatisierend gewesen. Und hatte sie aber irgendwie ganz gut, also war sie ganz gut mit klargekommen, ne, ins Leben wieder eingestiegen. Und dann hat sie Jahre später, sozusagen noch vor dieser Schwangerschaft jetzt, in einer Coaching-Sitzung mit Klienten, also sozusagen im maximal sicheren Bereich bei sich selber, schossen ihr plötzlich Bilder von dieser ersten Geburt rein. Und sie hat wirklich gedacht, sie ist jetzt hier irgendwie, sie hat eine Psychose, ja, oder war dann auch beim Psychiater. Das konnte aber gut zugeordnet werden. Ne, solche Sachen, das hatte ich so zuvor noch nicht gehört. Und wir mussten auch erstmal verstehen, beide, und haben es dann auch verstanden, warum kommt es denn ausgerechnet da? Ne? Der hat es dann wahrgenommen, zur Seite gelegt, konnte also prima weiter coachen. Aber das war wahrscheinlich genau so ein Moment der maximalen Kompetenz und Sicherheit. Und dann hat das Gehirn gesagt, so, und jetzt lege ich dir das mal vor. Also, und da kann man sich dann einfach von Fachleuten Rat holen.
Genau.
Okay, jetzt kommen wir wirklich mal zu den ererbten Wunden. Sie schreiben, und das haben Sie ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, dass man es eigentlich gut unterscheiden kann, ob es sich um eine eigene traumatische Wunde handelt, also was man selber erlebt hat, oder eine ererbte. Wie kann ich das denn unterscheiden? Sie haben ja eins schon gesagt, kann ich das mit irgendwas verbinden, was ich selber erlebt habe? Gibt es noch andere Kriterien? Und vielleicht können Sie uns das nochmal an einem Beispiel irgendwie erläutern, dass man sich das vorstellen kann. Wie unterscheide ich das?
Jetzt gerade kürzlich war eine Musikerin bei mir, die sich an mich gewandt hat, weil sie durch die politischen Ereignisse, insbesondere die Ergebnisse bei der Wahl der AfD, also die Wahlergebnisse
Ja.
und die AfD abgeschnitten hat, völlig in Panik war und das Gefühl hatte, die Geschichte wiederholt sich. Gleichzeitig hat sie aber auch gesagt, ich sehe durchaus die Unterschiede. Also das stand so nebeneinander. Und sie hatte selbst die Idee, dass ihre Familiengeschichte da eine große Rolle spielt. Ihre Großmutter hatte sich in einen polnischen Zwangsarbeiter verliebt als junges Mädchen. Und die beiden waren ein heimliches Paar und sind aufgeflogen und beide in unterschiedliche KZs gekommen. Es war wichtig, sich dieser ererbten Wunde zuzuwenden. Das ändert natürlich nichts an der gesellschaftlichen Situation. Aber gerade wenn es darum geht, handlungsfähig zu bleiben, ist es manchmal eben ganz wichtig, traumatische Wunden gut zu versorgen, damit die Handlungsfähigkeit wieder gegeben ist. Weil das hat sie auch eher so in Panik versetzt, dass sie eben in ihrer Handlungsfähigkeit auch eingeschränkt war.
Ja.
Und da, das ist vielleicht so ein gutes Beispiel. Oder während Corona waren ganz viele durch die Schlagwörter Ausgangssperre, Rationierung. Es gab auch so im Umgang mit dem Virus Formulierungen wie Krieg und Kampf
Ja.
von Politikerseite. Also das hat zum Beispiel auch sehr viel getriggert von Erlebnissen der Eltern oder wenn sie wichtige Bezugspersonen waren, der Großeltern. Das ist so was ganz Typisches. Oder ja, es können Albträume sein, wie ich das erlebt habe. Es können Selbst- und also Menschen- und Weltbilder, Selbstbilder, auch Selbstaussagen sein, die sich beziehen auf das, was man ererbt hat. Ich hatte eine Patientin, die hat sich sozial sehr engagiert, was ja wunderbar ist, das will man auch nicht behandeln, also wegtherapieren, aber sie ist in diesem Engagement komplett über ihre eigenen Grenzen gegangen und auch die ihres Mannes. Sie hat einfach, wenn sie jemanden in Not sah, die Person einfach mit nach Hause gebracht, ohne das mit ihrem Mann abzusprechen, zum Beispiel. Die hatte eine Aussage in sich, also sie war immer damit beschäftigt, dass sie sich, sobald sie an sich selbst gedacht hat, als Egoistin erlebt hat. Und wir haben miteinander natürlich auf ihre eigene Geschichte auch ausführlich geguckt, aber feststellen müssen, dass das was ist, was von ihrem Vater kam, der als kleiner Junge einen Angriff mitbekommen hat, wo er barfuß, ohne Schuhe, weil es gab, er hatte keinen Alarm gegeben, gemerkt hat, hier fallen Bomben und ist zum Bunker gerannt als Sechsjähriger und hat nicht nach den Eltern geguckt.
Ja,
Ja, und
war
hat
nicht
sich
mein Job als Kind.
eben, genau. Aber er hatte sich seitdem als Egoisten verstanden und das seiner Tochter weitergegeben. Und das war eine ganz wichtige Aufarbeitung. Dazu sind wir ja noch gar nicht gekommen, wie man es behandelt,
Ja.
aber ja.
Okay. Also, was ich jetzt so verstanden habe und auch, ne, als ich es gelesen habe, wenn wir das mal nehmen, was wir vorher besprochen haben, also grundsätzlich Traumatisierung könnte sich zeigen oder eine Traumafolgestörung. Da gibt es noch etwas, was ich noch zeigen möchte, was mich irgendwie wundert, plötzlich einschießende Erinnerungen oder was wir alles gesagt haben. Und wenn ich mir das sozusagen überlege und mal genau anschaue und merke, das hat mit meinem Leben eigentlich gar nichts zu tun, dann könnte es sich lohnen, da mal hinzugucken auf die Eltern oder andere Bezugspersonen.
Genau, also vielleicht nicht nur, das hat mit meinem Leben so gar nichts zu tun, sondern eigentlich passt es gut zum Leben meiner wichtigen Bezugspersonen.
Genau. Wie kommt es eigentlich, dass Kinder oder eben auch Enkel, dass in denen Trauma wirksam werden, die sie weder miterlebt haben und manchmal auch noch nie davon gehört? Ich meine, wenn es erzählt wird, kann man sich es ja noch vorstellen. Wir haben Spiegelneuronen, ne? Wir fühlen das mit, was die anderen fühlen. Aber es gibt es ja auch, dass nicht darüber gesprochen wird. Und in Ihrem Buch haben Sie so ein schönes Beispiel mit so einem Drachen gegeben, der ausgeschnitten wird. Der ist also nicht mehr da, aber eine Fehlstelle. Das fand ich sehr eindrücklich. Können Sie uns was darüber erzählen? Wie geht denn sowas?
Ja, der Scherenschnittdrache, der sich über seine Umrisse vermittelt. Wir vermitteln ja nicht nur verbal, was uns beschäftigt, sondern auch nonverbal durch Gestik, Mimik, Körperhaltung, gewährte oder versagte Berührungen. Da wird zum Beispiel bei einem bestimmten Thema der Fernseher ausgeschaltet oder das Programm gewechselt oder die Mutter starrt plötzlich nur noch Löcher in die Wand, dissoziiert, weil ein bestimmtes Thema sie so berührt und überwältigt.
Ja.
Und selbstverständlich, das ist vielleicht an dieser Stelle auch nochmal wichtig, es werden selbstverständlich nicht nur die sogenannte kollektive Traumata weitergegeben, sondern letztlich ist auch in einer kollektiven Traumasituation jedes einzelne Trauma ein individuelles.
Ja.
Und individuelle Traumata werden eben weitergegeben. Und zwar über die Einfühlung des Kindes in die Erwachsenen. Und zwar die liebevolle Einfühlung. Es sind oft besonders bezogene, liebevolle Kinder, die an ererbten Wunden leiden. Und das funktioniert offensichtlich. Also ich habe da ein sehr inspirierendes Gespräch mit dem Bindungsforscher Karl-Heinz Brisch gehabt, der sagt, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden vermitteln sich Gefühle, Wahrnehmungen, auch visuelle, also Bilder, und spiegeln sich beim Kind, ohne dass drüber gesprochen werden muss.
Ja.
Und diese Einfühlung entsteht aus so einem Versuch, gib mir deine Last, ich nehme dir was ab, ist aber letztlich natürlich ein Missverständnis. Mutter, der Vater wird ja nicht entlastet dadurch, dass das Kind sagt, gib mir dein schweres Paket, ich trag's.
Ja.
Das ist auch oft etwas, was es gilt, im therapeutischen Kontext zu besprechen, weil ich habe manchmal auch tatsächlich Menschen, die sich an mich wenden und sagen, sie wollen das gerne für ihren Vater, für ihre Mutter lösen. Das geht nicht. Ich
Ja.
kann mit meinem verinnerlichten väterlichen Anteil oder mütterlichen oder großelterlichen, da kann ich dieses Trauma lösen. Also für mich selbst.
Ja.
Aber Vater, Mutter müssen selber aktiv werden, wenn sie noch leben und es können.
Ja.
Ich werde das nicht magisch für die lösen können. Aber das hat was damit zu tun, dass wir wahrscheinlich eben im magischen Alter, in dem Alter, in dem wir denken, wir können fliegen oder wir sind, wenn wir, was weiß ich, dem kleinen Bruder böse sind und ihm was Böses wünschen und er bricht sich dann zufällig den Arm, dann denken wir, wenn wir im magischen Alter sind, oh, meine bösen Gedanken haben das gemacht.
Ja.
So sind die Gedanken dann eben ganz, ganz liebevolle, gib mir deine Last, ich übernehme die, in der Hoffnung, in der irrigen Annahme sogar, das macht's für die Eltern leichter.
Also ich kenne das auch noch mal einen Schritt weiter, dass man manchmal eben auch unbewusst daran festhält, dass es wie so eine Art Verbot gibt, glücklich zu sein, in Fülle zu leben und all diese, ne, Freude zu haben. Oder umgekehrt, auch interessant, ich hatte mal eine Klientin, die wirklich sehr darunter gelitten hat, dass es quasi einen riesigen Druck gab, dass sie immer nur freudig und glücklich sein sollte. Ich glaube, es ist so komplex, aber man hat eine Ahnung davon, wie das passieren kann, ne? Dass da sozusagen, dass Dinge einfach wahrgenommen werden.
Vielleicht ist auch wichtig, dass über die Stresshormonachse diese Interaktion zwischen Eltern und Kindern wirklich Folgen bis auf die epigenetische Ebene hat. Also die Interaktion ist sicher so, dass das, was zunächst mal von großer, großer Bedeutung ist bei der Weitergabe von Traumafolgestörung. Aber es wirkt eben nach bis auf die Ebene der Epigenetik. Würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen. Krankhafte Methylierungsmuster entstehen da, die dann eben auch wiederum die Stressresistenz vermindern. Die gute Nachricht ist, das ist wirklich ganz neue Forschung von 21, 22 und von diesem Jahr, dass erfolgreiche Psychotherapie, in dem Fall wurde EMDR untersucht, diese krankhaften Methylierungsmuster wieder verändern kann. Also, dass diese Muster reversibel sind. Das finde ich so mutmachend.
Ja, absolut, absolut. Ich wollte auf Epigenetik sowieso mal gucken, ob wir noch dazu kommen, nochmal rüberkommen, aber wichtig eben zu sagen, ne, da sind tiefe Veränderungen passiert und man kann aber damit umgehen. Also da gibt es Heilungsmöglichkeiten. Bevor wir genau dahin gehen, also wie sieht so eine Behandlung aus, ne, oder wie geht man damit um? Kurze Frage noch, können wir auch von anderen wichtigen Bezugspersonen Wunden erben? Also die nicht Eltern oder Großeltern sind, ich sage jetzt mal, mein Trainer oder, weiß ich nicht, die Nachbarin, die auf mich aufgepasst hat.
Ja, es müssen schon primäre Bezugspersonen sein.
Also es muss eine, im
Also.
Grunde ist die Bindung Voraussetzung dafür, eine intensive
Genau.
Bindung, und dann ist es ne, einfach von Mensch zu Mensch. Ja, wenn ich nun also weiß, dass es sich bei meinen Symptomen um eine ererbte Wunde handelt, wie gehe ich damit um? Wie sieht die Behandlung aus?
Ja, also oftmals ist schon zu erkennen, dass man eine ererbte Wunde hat, ganz, ganz wesentlich, weil es etwas, was man vorher irgendwie nie so richtig verstanden konnte einordnen lässt. Also zum Beispiel für mich war damals das Erkennen, ja, natürlich die Träume, die ich habe, die passen ja genau zur Geschichte meines Vaters. Das war für mich sehr hilfreich. Ich habe ein traumatherapeutisches Behandlungskonzept entwickelt. Das ist das erste systematische Vorgehen zur Behandlung transgenerationaler Traumatisierung, das veröffentlicht wurde. Ich lade wie in einem Rollenspiel den traumatisierten, verinnerlichten Anteil ein, die Hauptrolle zu spielen für eine bestimmte Zeit einer traumaaufarbeitenden Sitzung. Also wir können davon ausgehen, dass wir alle verschiedene Anteile in uns haben und wir haben alle verinnerlichte Bilder unserer wichtigen Bezugspersonen in uns. Das sind natürlich nicht die realen Bezugspersonen, sondern diese verinnerlichten Bilder sind vom Kindlichen und wenn man die Eltern lange genug hatte, auch vom späteren Erleben geprägte innere Bilder. Weil wir kennen das alle. Wir haben irgendeine Situation, zum Beispiel probieren wir ein Kleid an, Kleidungsstück an und wissen genau, was würde die Mutter jetzt sagen. Wenn wir Glück haben, haben wir eine förderliche Mutter gehabt, die sagt, wow, du siehst toll aus. Wenn wir Pech haben, haben wir eher eine kritische innere Stimme. Aber das kennen wir alle, dass wir wissen, was Vater, Mutter jetzt getan, gesagt hätte, wie er oder sie ausgesehen hätte. Und diesen Anteil, den können wir bitten. Normalerweise sind die ja so eher im Hintergrund aktiv. Außer jetzt vielleicht bei der Anprobe des Kleidungsstückes. Und wir können ganz bewusst also diesen Anteil aus dem Hintergrund nach vorne bitten. Und die, die sonst die Hauptrollen innehaben, die Anteile, die kann man dann bitten, dass die vielleicht eher so zurücktreten und je nach Interesse und Vermögen die traumatherapeutische Sitzung begleiten oder auch nicht. Dann kann man eben ganz unmittelbar mit diesem verinnerlichten Anteil traumatherapeutisch arbeiten. Ich habe das damals mit der Patientin, die da so überwältigt war von der Trauer ihrer Mutter, überlegt, ihr angeboten. Das war damals einfach eine Idee, die ich hatte und habe sie gefragt, wollen Sie das Experiment mit mir wagen? Das hat ihr sehr, sehr geholfen, der Patientin selbst. Natürlich. Und ich habe dann nicht lange darauf gedacht, es ist eine super Chance, auch einfach mal von innen heraus zu überprüfen, wie diese Methode wirkt. Und habe dann einen erfahrenen, geschätzten Kollegen gebeten, mit mir so zu arbeiten. Und das war sehr eindrücklich. Es war 2004 und ich habe jetzt seit über 20 Jahren diese Albträume nicht mehr. Ich kann emotional beteiligt, aber überhaupt nicht überwältigt über das Trauma meines Vaters reden. Früher gab es nur zwei Versionen, wie ich das erzählen konnte. Entweder so wie ich lese was ab, was gar nichts mit mir zu tun hat, also dissoziiert, oder ich bin genauso in Tränen ausgebrochen wie mein Vater, wenn er das erzählt hat. Und jetzt bin ich assoziiert. Das ist ja das, was wir erreichen wollen in der Traumatherapie, dass etwas assoziiert erzählt werden kann, dass es ein Narrativ gibt, der eben im Hier und Jetzt von dem Dort und Damals nicht mehr beeinträchtigt werden. Also das ist eine ganz, ganz wunderbare Hilfe. Ich habe, ich schätze mal, mindestens 100, 200 Leute, Menschen mit ererbter Wunde inzwischen behandelt. Ich habe natürlich auch ein bisschen einen Bias, dadurch, dass ich die Bücher geschrieben habe, habe ich auch viele Anfragen diesbezüglich. Aber was auch eine gute Möglichkeit ist, und das kann man wirklich auch gegebenenfalls selbst machen, mit einer angeleiteten Übung, dass man das, was man ererbt hat, zurückgibt.
Ja, das habe ich, ohne dass ich das großartig, ne, also bevor ich ihr Buch gelesen habe und mich näher damit befasst habe, intuitiv häufiger mal gemacht, tatsächlich in der Vorstellung, ne, dass man guckt. Manchmal weiß man wirklich gar nicht, was ist der konkrete Anlass, was ist der Auslöser. Vielleicht liegt es auch schon noch länger her. Es ist nichts erzählt, ich weiß nicht mal was, aber irgendwie ist es weitergegeben worden. Und manchmal ist es auch nur im Symbolischen sowas, ne, als würde man einen Stein mit sich rumschleppen am Rucksack. Den kann man zurückgeben. Grundsätzlich einfach das zu verstehen und dann über verschiedene traumatherapeutische Wege. Und da gibt es ja auch noch mehr, wie eine Bildschirmtechnik beispielsweise. Im sicheren Rahmen, ich glaube, das ist das Entscheidende, weil es wirklich starke, starke Emotionen sind. Wenn Sie von EMDR reden, können Sie das in zwei Sätzen erklären, was EMDR ist, oder führt es zu weit?
Also EMDR steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing und ist eine Traumatherapie, in der Aufarbeitung traumatischer Erlebnisse eine Rechts-Links-Stimulation und eine doppelte Aufmerksamkeit oder pendelnde Aufmerksamkeit zwischen hier und jetzt und dort und damals passiert,
Ja.
die wahrscheinlich unsere Selbstheilungskräfte, wie wir sie auch im Traumschlaf haben, nutzt.
Ja.
Wer neugierig ist, sollte unbedingt den hervorragenden und frei zugänglichen Spitzer-Artikel lesen, Psychotherapie im Mausmodell. Sehr schön. Oder der Wikipedia-Eintrag ist auch gut oder die Erklärung auf unserer Homepage emdria.de. Das sind alles gute Möglichkeiten.
Klingt schon mal interessant.
Der Spitzer kann so wunderbar komplexe Sachzusammenhänge runterbrechen.
Ich habe jetzt eine Frage, die ist im Prinzip schon beantwortet, aber vielleicht, dass wir es nochmal genau fassen. Wenn ich jetzt von mir selber weiß, dass ich traumatische Erfahrungen gemacht habe, wie kann ich denn verhindern, dass ich diese Wunde an meine Kinder oder Enkel weitergebe?
Ja, also das Allerallerbeste ist, sich selber dieser Aufarbeitung, also der Aufarbeitung dieser traumatischen Wunde zuzuwenden. Weil wenn die Kinder noch klein genug sind, werden die dann in ihr eigenes inneres Bild integrieren, dass ja die Mutter einen Heilungsweg gemacht hat,
Ja.
davon auch profitieren. Und das heißt, dass dann gegebenenfalls auch, dass dieser verinnerlichte mütterliche Anteil auch einer ist, der geheilt ist.
Ja, und wenn das jetzt, wenn ich tatsächlich schon, ich sag mal so wie ich im reifen Alter jetzt und die Kinder erwachsen und ich habe geheilt, aber erst als die Kinder schon aus dem Haus waren, da würde ich jetzt intuitiv sagen, klar, drüber sprechen und sagen, guck mal, ob bei dir da was ist, oder hätten Sie noch eine andere Idee?
Nein, da stimme ich Ihnen völlig zu. Es hat dann wahrscheinlich keine Auswirkungen mehr, ne, wenn Sie dann heilen, wahrscheinlich keine Auswirkungen mehr auf die verinnerlichten Anteile Ihrer Kinder. Aber die reale Beziehung kann natürlich sehr davon profitieren und auch das kann was sehr Heilsames sein. Und gegebenenfalls kann dann auch das eigene Beispiel Ermutigung sein, sich selber Unterstützung zu holen für die Kinder.
Ja. Sie haben 2017 ein erstes Buch geschrieben mit dem Titel Ererbte Wunden heilen und dann 2020 einen weiteren Titel Ererbte Wunden erkennen. Wie kam es zum zweiten Buch und wie unterscheiden sich die beiden?
Ja, ich habe tatsächlich bei meinem ersten Buch gedacht, das dauert viel zu lange, das bekannt zu machen, was mich da umtreibt, wenn ich das immer nur in Seminaren mache. Hat zwar auch einen multiplikatorischen Effekt, aber ich muss jetzt mal ein Buch schreiben und habe das erste Buch wirklich in der Annahme geschrieben, ich schreibe ein Buch für alle, für Interessierte, für Kolleginnen, für Beraterinnen. Und habe dann aber feststellen müssen, im Nachgang dieses Buches bin ich oft angeschrieben worden, insbesondere von Betroffenen, die viele, viele Fragen noch hatten. Und dann ist die Idee entstanden, Mensch, ich müsste vielleicht noch ein weiteres Buch schreiben, das eher auch Hilfe zur Selbsthilfe an die Hand gibt. Und so ist das zweite Buch entstanden. Ich finde, beide richten sich, wenn ich jetzt mit etwas Abstand gucke, dann doch eher an unterschiedliche Leserinnen. Das erste ist, glaube ich, tatsächlich für Fachkolleginnen im weiteren Sinne. Das kann auch durchaus aus dem Coaching- oder Beratungskontext sein, interessanter. Und das zweite Buch, Ererbte Wunden erkennen, richtet sich ganz gezielt an Menschen, die auch Hilfe zur Selbsthilfe an die Hand bekommen möchten.
Ja, also es liest sich wirklich auch schnell durch, finde ich, ohne, wie soll ich sagen, zu banalisieren oder zu verkürzen, ne? Manchmal hat man ja in so populärwissenschaftlichen Sachen, dass ich denke, ah, das ist doch sehr vereinfacht. Und also ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Und Sie haben mir erzählt, dass dieses erste Buch, was auch, glaube ich, ein bisschen umfänglicher ist, da überarbeiten Sie gerade und es kommt im Herbst nochmal neu raus.
Genau. Das zweite Buch habe ich auch ein bisschen verändert gerade. Das kommt jetzt raus. Da habe ich die Rückgabeübung, die man auch, man kann die ganzen Übungen auch als Audios downloaden. Die habe ich so ein bisschen verändert und nochmal neu eingesprochen. So minimal verändert im Buch. Und das erste Buch kommt wirklich jetzt nochmal umfänglicher, neu überarbeitet und dann auch mit Übungen, ich glaube, im Herbst raus, ja.
Sie haben ja eben schon gesagt, dass ererbte Wunden erkennen. Und ich glaube, das ist wirklich mit der erste Schritt wie bei vielem, ne? Wenn man das schon mal versteht, ist wahrscheinlich der allergrößte Schritt sowieso
Ja.
getan. Aber da ist ja auch so ein schöner Aufkleber drauf, Hilfe aus eigener Kraft. Wo sehen Sie denn die Grenzen der Selbsthilfe und woran kann man denn erkennen, dass man doch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte?
Ich glaube, es hat was damit zu tun, wie stark die Einschränkung ist. Wenn Sie merken, Sie leiden da wirklich unter dem, was Sie mitbekommen haben und da übernommen haben, dann kann es gut sein, sich da einfach eine Wegbegleitung zu suchen, damit Sie da Unterstützung bekommen. Sie können auch erstmal gucken, wie weit kommen Sie denn mit der Rückgabeübung, wenn Sie die selber machen. Und wenn Sie merken, ach, siehe da, das Thema verblasst immer mehr und mehr, dann ist es super, dann brauchen Sie nicht noch professionelle Unterstützung. Wer auch die professionelle Unterstützung nutzt, die Selbstheilungskräfte. Und wenn wir die selber ankurbeln können, wunderbar.
Leider ist es ja immer noch so, und das wundert mich im Jahr 2025, dass ganz viele Leute sagen, so schlecht geht's mir nicht oder ich bin doch nicht, ne, psychisch krank. Warum soll ich denn zur Therapie gehen? Das ist doch, also dass es immer noch so ein Tabu ist oder so ein Versagen. Ich habe es nicht alleine geschafft. Ja, und ich glaube, da sind wir wahrscheinlich alle immer unterwegs zu sagen, schau es dir doch mal an, probier es aus. Und wir alle können Hilfe gebrauchen. Man kann auch einfach sagen, eventuell kürze ich mir das auch ab. Durch einen Profi. Wir kommen so langsam zum Ende. Ich habe so ein paar Fragen, die stelle ich allen immer gerne. Können wir voneinander lernen? Sie haben ja wahrscheinlich viel zu tun. Kann ich mir vorstellen, die Praxis ist voll, ne? Sie haben auch, aktuell habe ich auch gelesen, keine Therapieplätze. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, ach, bei Frau Drechsler, da werde ich mich jetzt mal melden. Also die Praxis ist voll. Wir kommen gleich noch dazu, wie man in Kontakt kommen kann. Sie haben viel zu tun, ein forderndes Leben. Was tun Sie denn ganz persönlich, um seelisch und körperlich gesund und stabil zu bleiben?
Also erstens mal habe ich die weltbeste Hündin.
Ah.
Meine kleine Aljonka, die mir ganz viel Freude macht und eben nicht nur meine Therapie unterstützt, sondern auch mich. Und ich singe schon immer, also ich habe parallel zur Oberstufe eine Gesangsausbildung gemacht und habe eine Band. Hier singe Swing-Musik und ich tanze auch Swing-Tänze.
Wow.
Das ist so das, wo ich ganz viel Kraft schöpfe und sammle und wo es um pure Lebensfreude geht.
Schön. Und wenn Sie mal so einen richtig, richtig blöden Tag hatten, was hilft immer, um sich wieder besser zu fühlen?
Also es hilft immer, mit Aljonka Gassi zu gehen und hinter ihr herzulaufen, ist besonders erfreulich und lustig. Und es hilft, mit meinem Lebensgefährten ein gutes Gespräch zu führen oder meine beste Freundin zu treffen. Das hilft immer.
Wer jetzt mit Ihnen in Kontakt kommen will, also sich zum Beispiel für Seminare und Vorträge interessiert, ne, machen Sie auch Fortbildung, frage ich jetzt mal rein.
Ja, das ist auch einer der Gründe, warum tatsächlich nicht nur temporär, sondern dauerhaft bei mir keine Therapieplätze frei sind. Ich bin sehr engagiert, EMDR Berufsverband, und mache zunehmend Aus- und Weiterbildungen von KollegInnen. Auf meiner Homepage sind immer alle Seminare und Vorträge und Workshops aufgeführt. Also da kann man immer mal wieder gucken, wenn einen was interessiert.
Alles klar. Also wer jetzt in Kontakt kommen will, klar, oder sich informieren kann man auf der Homepage.
Genau. Ich kann sehr empfehlen, ich habe jetzt gerade bei Endria schon wiederholt Vorträge und Workshops im Rahmen unserer jährlichen Kongresse gehalten zum Thema ererbte Wunden. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, das können Sie ja vielleicht auch verlinken, die da aufgeführt sind, die sollten sich auch alle mit dem Thema ererbte Wunden gut auskennen und sind quer über Deutschland verteilt.
Also Endria ist ein Verein,
Ja, unser Verband, unser Berufsverband, genau.
das werden wir, die Homepage werden wir verlinken. Und wenn Sie den Zuhörenden jetzt mal so ganz am Ende noch was mitgeben könnten, wie ein Gedanken oder Gefühlssamen, ne, der so weiter in Ihnen reifen und wachsen könnte, was wäre das? Sie dürfen sich gerne wiederholen.
Heilung ist immer möglich.
Das ist ja ein richtig schöner Satz. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Drechsler.
So gerne, Frau Drechsler.
Ich glaube wirklich, dass es ganz vielen Menschen, die sich das anhören, einen ganz, ganz großen Schritt weiterhelfen wird.
Ach, das würde mich sehr freuen.
Vielen Dank und ich wünsche Ihnen für Ihre, ja, für Ihre Arbeit, für das ganze Weitergeben weiterhin einfach viel Kraft und Freude und Liebe und Begeisterung. Das hatten wir ja schon gelernt. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank und das wünsche ich Ihnen auch.
Ich hoffe sehr, du hast aus diesem Gespräch genauso viel Inspiration, Aha-Momente und gute Ideen mitgenommen, wie es mir auch ging. Denn ich kenne es aus meiner Arbeit, dass manchmal, wenn die eigenen Themen, die Traumata bearbeitet sind der Klientin, dass manchmal so ein unerklärlicher Rest übrig bleibt, den wir dann auch häufig identifizieren, dass der wirklich von anderen Generationen kommt. Und da gibt es auch Methoden, damit zu arbeiten, also beispielsweise auch mit der Rückgabeübung. Aber ich finde es eben so genial, die Idee, mit der bilateralen Stimulation, damit arbeite ich auch im Rahmen von Wingwave, das zu kombinieren mit so einem verinnerlichten Anteil, also ganz direkt darauf einzuwirken, richtig genial und das inspiriert mich und ja, macht mir große Lust, das wirklich anzuwenden, damit zu arbeiten und das einfach mal auszuprobieren. Ich habe so ein paar Lieblingssätze aus dieser Folge mitgenommen und einer davon ist das, was Frau Drechsler am Ende sagte: Heilung ist möglich. Was für ein wunderschöner Satz, was für ein starker Satz. Und ich kann das einfach voll und ganz unterstreichen, einfach aus meiner 20-jährigen Erfahrung als Therapeutin. Und dabei heißt Heilung für mich eben nicht, es ist alles easy peasy, es wird nie wieder ein Problem geben, sondern es heißt für mich, sich ganz fühlen, anerkennen, was zu mir gehört, lernen, damit umzugehen, das einfach in die eigene Biografie einzuarbeiten, zu integrieren, wie man es ja in der Traumaarbeit auch macht, aber eben auch loslassen, was nicht zu mir gehört, wie die Traumata und auch die Glaubenssätze der Eltern. Und das geht sehr, sehr gut. Und in diesem Sinne finde ich diesen Satz, Heilung ist möglich, ganz, ganz wunderschön. Sich ganz zu fühlen, ist doch ein schönes Ziel, finde ich. Was in mir auch jetzt noch eine große innere Bewegung, eine Resonanz auslöst, ist das, wie Frau Drechsler uns beschrieben hat, wie das überhaupt passieren kann, dass sowas weitergegeben wird, also auf welchem Weg. Und ich zitiere sie mal. Sie hat gesagt, individuelle Traumata werden weitergegeben über die liebevolle Einfühlung des Kindes in die Erwachsenen. Es sind oft besonders bezogene, liebevolle Kinder, die an ererbten Wunden leiden und die so innerlich das Fühlen, gib mir deine Last,
Ich nehme sie dir ab. Und ich wette, dass einige von euch, die ihr hier gerade zuhört, sagen, wow, krass. Ich kenne das entweder aus eigener Erfahrung, ja, von dem, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, oder vielleicht auch zu sagen, oh krass, ich habe so ein liebevolles und ein bezogenes Kind. Oh, und gibt es bei mir etwas, wo ich mich drum kümmern kann? Und die ganz gute Nachricht ist ja die, dass man was machen kann, dass es Möglichkeiten gibt. Und das hat die Frau Drexler auch sehr genau erklärt und erzählt, dass es studienbasiert mittlerweile und noch seit noch nicht so langer Zeit, dass man wirklich sagen kann, dass erfolgreiche Psychotherapie diese ererbten Muster wieder verändern kann, auch auf der epigenetischen Ebene, sodass sie nicht auf die nächste Generation weitergegeben werden. Und das ist doch eine richtig, richtig gute Nachricht, ja, dass es nicht immer so bleiben muss und nicht immer weitergegeben wird von Generation zu Generation, sondern dass man was tun kann. Das heißt, ich kann selber was für mich tun, wenn ich mitkriege, aha, okay, es könnte sein, dass ich da noch was trage von meinen Eltern oder Großeltern oder anderen Bindungspersonen. Oder wenn du selber weißt, du hast eine traumatische Erfahrung gemacht und du hast ein bezogenes und liebevolles Kind, was das einfach mitgekriegt hat, ja, da ist niemand dran schuld in dem Sinne, dann kann ich etwas für mich tun und gleichzeitig auch für mein Kind. Oder wer erwachsene Kinder hat und sagt, okay, ich verstehe jetzt, mein Kind hat vielleicht was von mir übernommen, kann man mit diesem erwachsenen Kind vielleicht auch sprechen und sagen, du, schau mal, gibt es da irgendwas, was du dir nicht erklären kannst, wovon du gerne loskommen würdest, und auch empfehlen, dann damit was zu machen. So, und jetzt komme ich zum Ende. Ihr werdet in den Shownotes einige Links finden, die mir Frau Drexler weitergegeben hat, also über die wir geredet haben, auch auf ihrer Homepage und den MDR-Verband. Und ich werde mindestens noch zwei Podcast-Folgen von mir ranhängen, wo du ein bisschen Hintergrundwissen bekommen wirst. Einmal über Trauma habe ich eine ausführliche Folge eingesprochen und auch über Wingwave, wer sich dafür interessiert. Da gibt es auch noch mal eine tiefere Erklärung, gerade für diese bilaterale Stimulation, warum das eigentlich wirkt. Also, wer sich dafür interessiert, hört da gerne rein. Und ansonsten wünsche ich dir, dass du mit all dem, was du gerade gehört und erfahren hast, ja, dass es ganz, ganz wunderbar in dir nachwirkt. Erzähl es weiter, empfiehl auch die Folge anderen Leuten, weil ich wirklich finde, dass dieses Wissen unbedingt weitergegeben werden muss. Und ich will mich jetzt hier am Ende noch einmal ganz, ganz doll bedanken bei Frau Drexler und freue mich schon darauf, wenn insbesondere im Herbst das Buch nochmal überarbeitet rauskommt, wo es ein bisschen intensiver und genauer beschrieben ist, wie man damit arbeiten kann. Denn, und auch das ist wieder nochmal ein Zitat, nur was man kennt, kann man erkennen. Ja? Und das ist doch richtig toll. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Sommerzeit. Lass es dir recht gut gehen. Viel Kraft, viel Energie und viel Geduld auch mit dir und mit allem, was dir so begegnet. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören in der nächsten Folge und wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Deine Petra.